Die amerikanische Wirtschaft steckt in einer Depression. Von einer Rezession spricht man, wenn es mit der Wirtschaft abwärts geht, von einer Depression, wenn die Wirtschaft die Kellertreppe nicht mehr hochkommt. Die USA stecken tief in einer solchen Depression. Die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten ist so hoch wie zuletzt während der großen Depression in den 1930er Jahren. Schließt man die Menschen mit ein, die aufgegeben haben, einen Job zu suchen, sind insgesamt 24 Millionen Amerikaner, also rund 15% der Bevölkerung, ohne Arbeit. Die Jungen sind besonders betroffen. Selbst viele Hochschulabgänger finden keinen Job. Langsam drohen sie, zu einer verlorenen Generation zu werden. Nicht einmal der Niedriglohnsektor bietet einen Ausweg. Auf 50.000 neue Stellen, die McDonald's 2011 ausschrieb, bewarben sich rund 1 Million Menschen. Wer soll noch an den amerikanischen Traum glauben, wenn er nicht einmal als Tellerwäscher eine Chance bekommt? Verglichen mit dem ursprünglichen wirtschaftlichen Potenzial haben die USA in der Krise etwa 7% ihres Bruttosozialprodukts eingebüßt. Und auch die langfristigen Aussichten der Wirtschaft sind düster. Dazu trägt unter anderem bei, dass heute zu wenig in die Wirtschaft investiert wird. Viele Unternehmen arbeiten unter Maximalkapazität und investieren nicht in ihre Zukunft. Von den Sparmaßnahmen der letzten Jahre sind zudem Bereiche wie Bildung und Infrastruktur betroffen, was künftig der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft weiter schaden wird. Kurzum, die amerikanische Wirtschaft steckt in einer Depression. Die Liberalisierung des Bankwesens war maßgeblich für die Krise verantwortlich. Insbesondere zwei Entwicklungen im Bankenwesen trugen zur Entstehung der Finanzkrise bei. Die erste dieser Entwicklungen betrifft die Kapitalquote der Banken. Früher mussten sie bis zu 25% des Gesamtkapitals, mit dem sie täglich arbeiteten, tatsächlich besitzen. Und nur 75% durften aus Einlagen der Kunden bestehen. Bis 2008 waren diese Kapitalquoten auf wenige Prozent zusammengeschrumpft, was zu einer fatalen Instabilität der Banken führte. Schon geringe Verluste können eine Bank mit zu niedriger Kapitalquote ins Wanken bringen. Ein weiteres fallengelassenes Sicherheitsnetz ist das Glass-Steagall-Gesetz. Eingeführt nach der großen Depression der 1930er Jahre, sah es eine strikte Trennung zwischen traditionellem Einlagengeschäft und Investmentbanking vor. Den Banken wurde so der Riegel vorgeschoben, mit den Einlagen ihrer Kunden riskante Investitionen vorzunehmen. Doch nach und nach wurde diese Sicherheitsmaßnahme aufgeweicht. Ab 1980 wurde das Finanzsystem der USA stufenweise liberalisiert. Und 1999 wurde die Trennung des traditionellen Bankenwesens vom Investmentbanking schließlich aufgehoben. Die Folgen? Die Banken gingen immer größere Risiken ein. Nicht mit eigenem Kapital, sondern mit den Einlagen ihrer Kunden. Gleichzeitig entstanden sogenannte Schattenbanken. Institutionen wie Hedgefonds, die bankenähnlichen Aktivitäten nachgingen, aber keiner regulatorischen Kontrolle unterlagen. Bis 2007 waren die Vermögenswerte der Schattenbanken so sehr angewachsen, dass sie die der herkömmlichen Banken überstiegen. Unter dem Strich lässt sich daher sagen, dass die Liberalisierung des Bankenwesens den Nährboden für die ab 2007 in den USA ausgebrochene Bankenkrise bildete, die sich rasch zu einer weltweiten Finanzkrise ausweitete. Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, bis sich einzelne Banken in diesem System ohne Kontrollen und Sicherungsmechanismen verzockten und das Geld ihrer Kunden vernichteten. Zusammenfassend kann man sagen, die Liberalisierung des Bankenwesens war maßgeblich für die Krise verantwortlich. Die amerikanische Immobilienkrise richtete in den USA wie in Europa gewaltige Schäden an. Da nach dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000, den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und dem Beginn des Irakkrieges 2003 die US-Konjunktur lahmte, senkte die US-Zentralbank den Leitzins auf 1%. Geld war nun so billig wie seit 45 Jahren nicht mehr. Unternehmen und Privatleute konnten günstige Kredite aufnehmen, was die Wirtschaft ankurbelte. Ein Nebeneffekt war, dass auch die Immobilienfinanzierung billiger wurde und immer mehr Amerikaner, darunter viele mit niedrigem Einkommen, ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen konnten. Die Banken vergaben fleißig Immobilienkredite, in der Annahme, dass die Immobilienpreise weiter steigen würden und die Kredite somit abgesichert wären. Als immer mehr Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr abbezahlen konnten, lösten die Banken das Problem auf folgende Weise. Sie ließen die Kredite einfach mit Folgekrediten abbezahlen. Doch als die Immobilienpreise nicht mehr stiegen und die Kreditausfälle immer zahlreicher wurden, kam es zum unausweichlichen Crash. Die Banken verloren riesige Mengen Geld und versuchten, das Kreditausfallrisiko auf andere Investoren abzuwälzen, indem sie Wertpapiere weiterverkauften, die an die faulen Immobilienkredite gekoppelt waren. Aus diesem Grund waren nach dem Crash nicht nur Immobilienbanken ruiniert, sondern Millionen von Investoren weltweit. Der dickste Fisch darunter, die damals weltweit viertgrößte Investmentbank Lehman Brothers. Sie ging im September 2008 pleite. Auch unzählige europäische Banken waren als Investoren auf dem amerikanischen Immobilienmarkt aktiv. Viele von ihnen konnten nach dem Crash nur durch Bürgschaften oder Verstaatlichung gerettet werden. Dadurch stieg wiederum die Staatsverschuldung in vielen Ländern sprunghaft an, einer der Gründe für den Ausbruch der Euro-Krise. Der Crash führte die USA in eine Rezession. In anderen Worten, die amerikanische Immobilienkrise richtete in den USA wie in Europa gewaltige Schäden an. Der Staat muss der Wirtschaft aktiv über Schwächephasen hinweghelfen, indem er Geld in sie spült. Eine wirtschaftliche Depression ist kein vorübergehendes Phänomen, das der Markt selbst heilt. Die Politik muss aktiv in die Wirtschaft eingreifen, um bei der Überwindung der Probleme zu helfen. John Maynard Keynes, einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, verglich die Große Depression mit einem Auto, dessen Anlasser defekt ist. Nur ein Teil des Ganzen funktioniert nicht, dennoch liegt das ganze Fahrzeug lahm. Die einfachste Möglichkeit, den Wagen wieder flott zu machen, besteht darin, eine neue Batterie einzusetzen. Ähnlich ist es bei einer Wirtschaftskrise. Das Problem ist nicht unüberwindbar. Es besteht lediglich in einem Mangel an Nachfrage. Nach Waren, Arbeitskräften, Investitionen. Es fließt also zu wenig Geld. Um dieses Problem zu beheben, muss der Staat einspringen und die Nachfrage durch Staatsausgaben ankurbeln. Dies gelingt am besten, wenn er viel Geld für Konjunkturprogramme bereitstellt. Er muss zum Beispiel Waren einkaufen oder Brücken bauen lassen, damit neue Arbeitsplätze entstehen und die Bürger wieder mehr Geld haben, das sie ausgeben können. Alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Geld fließt, helfen weiter. Die Große Depression in den USA wurde durch die massiven Staatsausgaben infolge des Zweiten Weltkriegs überwunden. Innerhalb weniger Jahre herrschte Vollbeschäftigung und die Wirtschaft wuchs wieder. Auf die gleiche Weise ließe sich auch die aktuelle Krise bewältigen. Der Staat muss Geld in die Hand nehmen und es in die Wirtschaft pumpen. Hat er das Geld dafür nicht, muss er es sich leihen. Denn der Staat muss der Wirtschaft aktiv über Schwächephasen hinweghelfen, indem er Geld in sie spült. Unter Obama sollte die Wirtschaft durch ein Konjunkturpaket angekurbelt werden, doch der Versuch blieb erfolglos. Um der amerikanischen Wirtschaft aus ihrer Depression zu helfen, wurde im Jahr 2010 von den Demokraten gegen den erbitterten Widerstand der Republikaner der sogenannte American Recovery and Reinvestment Act auf den Weg gebracht, ein 787 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket. Im Ansatz handelte es sich dabei um eine richtige Maßnahme, in der Ausführung geriet das Paket jedoch viel zu klein und schmalbrüstig. Zum einen bestand ein großer Teil des Pakets nur aus erhöhten Sozialleistungen, die aufgrund der gestiegenen Arbeitslosigkeit und der wachsenden Armut sowieso angefallen wären. Weitere 40% des Pakets entfielen auf Steuererleichterungen. Ihr Effekt wurde dadurch geschmälert, dass sie vor allem die Reichen begünstigten, die in Krisenzeiten aber erfahrungsgemäß dazu tendieren, ihr Geld zu sparen, statt es auszugeben oder zu investieren. Lediglich ein kleiner Teil des Pakets, nämlich 100 Milliarden Dollar, floss in Maßnahmen, die neue Arbeitsplätze und Infrastruktur schafften. Letztendlich war die Wirkung von Obamas Paket zu gering. Der Effekt verpuffte schnell, weil die Dosis zu klein ausfiel. Statt den rund 800 Milliarden hätte man 2 Billionen Dollar investieren müssen. Und dieses Geld hätte nicht in Steuererleichterungen für die Reichen, sondern zum großen Teil in neue Arbeitsplätze und Infrastrukturmaßnahmen fließen müssen. So aber stagnierte die Arbeitslosenrate auf einem hohen Niveau und der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung blieb aus. Daher kann man sagen, unter Obama sollte die Wirtschaft durch ein Konjunkturpaket angekurbelt werden, doch der Versuch blieb erfolglos. Nicht Verschuldung, sondern Sparmaßnahmen verschärfen eine Wirtschaftskrise. Höhere Ausgaben und geringere Steuereinnahmen waren Teil von Obamas Konjunkturpaket. Die unmittelbare Folge, das schon große Staatshaushaltsdefizit der USA vergrößerte sich noch weiter. Vor allem die populistische Tea Party-Bewegung klagte laut gegen die wachsende Verschuldung. Die hohe Staatsverschuldung würde, so die Angst, zu immer weiter steigenden finanziellen Verpflichtungen führen und die Zukunft des Landes bedrohen. Doch ist diese Angst begründet? Führen höhere Schulden tatsächlich zwangsläufig dazu, dass ein Staat verarmt? Nein, hochentwickelte Volkswirtschaften können sich durchaus stark verschulden, ohne dass es zu einer Krise kommen muss. Dies zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass die massiven staatlichen Investitionen in Rüstung während des Zweiten Weltkrieges die USA aus der Depression gezogen haben. Trotz der enormen Verschuldung fiel die Wirtschaft nach dem Krieg nicht zurück in die Depression, ganz im Gegenteil. Sie stand nun am Anfang einer der stärksten Wachstumsphasen ihrer Geschichte. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Bürde einer Verschuldung zwangsläufig verheerend ist. Solange die Wirtschaft schneller wächst als die Staatsverschuldung, wird diese langsam absinken. Statt zu sparen und den Gürtel enger zu schnallen, sollte ein Staat in einer Wirtschaftskrise also das genaue Gegenteil tun: Geld ausgeben, um das Wachstum anzukurbeln. Wer in einer Krise spart, der gerät schnell in das sogenannte Sparparadox. Je mehr alle Beteiligten sparen, desto weniger haben sie davon. Reduziert jeder seine Ausgaben, bricht die Nachfrage ein. Die Folgen? Die Wirtschaft fällt in den Keller, die Gesamteinkommen und die Preise sinken. Alles wird weniger, nur nicht die Schulden. Denn nicht Verschuldung, sondern Sparmaßnahmen verschärfen eine Wirtschaftskrise. Eine höhere Inflationsrate würde zur wirtschaftlichen Erholung beitragen. Eine Inflation entsteht, wenn Geld an Wert verliert und daher Produkte und Lebenshaltung teurer werden. Von einer Hyperinflation spricht man üblicherweise, wenn das Geld monatlich 50% oder mehr seines Wertes verliert. In das kollektive Gedächtnis der Deutschen hat sich die Hyperinflation von 1923 eingebrannt, auf deren Höhepunkt man für eine Straßenbahnfahrt 50 Milliarden Mark bezahlte. Aufgrund dieser Erfahrung scheut man in Deutschland die Inflation wie der Teufel das Weihwasser. Heutzutage gilt der heilige Grundsatz der Zentralbanken, dass die Inflation jährlich nicht über 2% steigen darf. Diese Haltung lässt sich allerdings auch in Frage stellen, denn eine leicht erhöhte Inflation treibt ein Land nicht zwangsläufig in den Ruin, sondern kann sogar dabei helfen, die Wirtschaft anzukurbeln und die Schuldenlast zu drücken. Sinnvoller als die bisherigen 2% wäre daher eine Inflationsrate von 4%. Die Kosten dafür wären minimal, die Vorteile aber riesig. Eine Abwertung des Geldes führt unter anderem dazu, dass Kapital in die Wirtschaft fließt. Verliert Geld an Wert, lohnt es sich nicht, es zu horten. Daher wird mehr investiert, was wiederum Jobs schafft und die Wirtschaft beflügelt. Zudem bedeutet eine Abwertung des Geldes auch, dass sich die private wie staatliche Verschuldung reduziert. Durch eine Inflation erhöhen sich zum Beispiel die Kaufpreise von Immobilien, während die Schulden der Besitzer konstant bleiben. Drittens ist es zwar selbst in Krisenzeiten praktisch unmöglich, Gehälter zu senken, auch wenn dies sinnvoll für die Wirtschaft wäre. Durch eine erhöhte Inflation sinken die Kosten für Arbeit hingegen auch dann, wenn die Gehälter einfach konstant gehalten werden. Das würde insbesondere den europäischen Krisenstaaten helfen, da dort die gestiegenen Lohnkosten maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Unternehmen im Wettbewerb mit Ländern wie Deutschland heute schlechte Karten haben. Allgemein kann man sagen, eine erhöhte Inflationsrate würde zur wirtschaftlichen Erholung beitragen. Europa ist nicht dafür geeignet, eine Währungsunion zu bilden. Seit den 1950er Jahren führt Europa ein ehrenwertes Experiment durch. Ein ehemals von Kriegen zerrissener Kontinent soll mit Hilfe der wirtschaftlichen Integration geeint werden und dauerhaft Frieden, Freiheit und Demokratie wahren. In diesem Rahmen schufen Europas Politiker ein starkes Symbol der Einheit, die gemeinsame Währungsunion mit dem Euro als Zahlungsmittel. Daran knüpft sich eine weitere große Errungenschaft, der europäische Binnenmarkt, in dem die vier Freiheiten freier Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr verwirklicht sind. Doch wie sieht es darüber hinaus aus? Ist Europa wirklich dafür geeignet, eine Währungsunion einzugehen? Für eine optimale Währungsunion müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Geschäftsintensität. Die Länder der Union sollten rege miteinander Handel treiben. Dies ist im Euroraum der Fall. EU-Länder handeln zu etwa 60% miteinander. Arbeitskräftemobilität. In Krisenzeiten sollten Arbeitskräfte bereit sein, der Arbeit hinterherzuziehen. In Europa wird diese Mobilität jedoch durch sprachliche und kulturelle Barrieren beschränkt. Haushaltsintegration. Eine gemeinsame Finanz- und Haushaltspolitik ist Voraussetzung dafür, sinnvoll auf Schocks und Krisen reagieren zu können. In den USA beispielsweise steht für sämtliche Sozialleistungen, Krankenversicherungen, Bundesausgaben und Bankgarantien Washington ein. In Europa ist dagegen jedes Land für sich selbst verantwortlich. Von den drei Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Währungsunion erfüllt Europa also lediglich die erste. Denn Europa ist kein homogenes Ganzes, sondern eine heterogene Ansammlung von Staaten mit ihren eigenen Haushalten und Arbeitsmärkten, ihren eigenen Sprachen und Kulturen. Als der Euro ins Leben gerufen wurde, wurden diese Bedenken jedoch ausgeblendet. Man konzentrierte sich auf die Vision eines gemeinsamen Europas, das in Frieden und Demokratie zusammenlebt, und ignorierte die wirtschaftlichen Hindernisse auf dem eingeschlagenen Weg. Trotzdem muss man sagen, Europa ist nicht dafür geeignet, eine Währungsunion zu bilden. Die Einführung des Euro war ein Hauptgrund für die europäische Finanzkrise. Der Euro ist ein starkes Symbol der europäischen Einheit, aber seine Einführung wurde mit einem hohen Preis bezahlt. Vor der Einführung des Euro hatten wirtschaftlich instabilere Länder wie Spanien, Italien oder Griechenland deutlich höhere Zinsen für ihre Anleihen zahlen müssen als zum Beispiel das wirtschaftsstarke Deutschland. Mit der Einführung des Euro änderte sich dies jedoch. Die Anleger glaubten, dass südeuropäische Anleihen nun genauso sicher seien wie deutsche. Folglich konnten diese Länder sich plötzlich zu deutlich günstigeren Konditionen Geld beschaffen. Was geschah nun mit dem frischen, billigen Kapital aus dem Ausland? Ein Teil davon wurde mit großer Fantasie aus dem Fenster geworfen, wie zum Beispiel in Griechenland. Rente ab 50 für Staatsbeamte, Boni für pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz oder für die Benutzung eines Computers, sowie die öffentliche Verwaltung eines ausgetrockneten Sees sind nur einige Beispiele der griechischen Geldvernichtung. Der Zustrom des ausländischen Kapitals löste, vor allem auf dem Immobiliensektor, einen Boom aus. Problematisch daran ist, dass dieser von einem verhängnisvollen Nebeneffekt begleitet wurde: unverhältnismäßig steigende Lohnkosten. Innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Einführung des Euro stiegen die Lohnstückkosten, der Lohn gemessen an der Produktivität, in Südeuropa um ganze 35%. Während in Deutschland die Unternehmer ihre Produktion rationalisierten und die Beschäftigten auf Geld verzichteten, passierte in Südeuropa das genaue Gegenteil. Stetig steigende Lohnkosten wurden mit geliehenem Geld finanziert, die Arbeit dadurch immer teurer und die Industrieproduktion immer weniger wettbewerbsfähig. Heute sind die südeuropäischen Länder unter Aufsicht der EU dazu gezwungen, mit Lohn- und Preissenkungen auf die Krise zu reagieren, in der Hoffnung, dadurch irgendwann wieder wettbewerbsfähig zu werden. Die Ursache der Misere? Ein Hauptgrund für die europäische Finanzkrise war die Einführung des Euro. Die europäische Krise lässt sich nur bewältigen, indem die angeschlagenen Staaten wieder wettbewerbsfähig gemacht werden. Das Wirtschaftsleben ist keine Moralfabel, in der schwere Zeiten die gerechte und notwendige Strafe für unmoralisches Handeln und ausufernde Exzesse sind. Auch wenn in Griechenland geliehenes Geld verbrannt wurde, ist es falsch, den Griechen nun ein hartes Sparprogramm zu diktieren. Denn eine derartige Sanktion ist gleichbedeutend damit, das Land langsam und qualvoll zu erwürgen. Wie Griechenland stehen heute viele europäische Länder vor dem Problem einer schwachen und nicht wettbewerbsfähigen Wirtschaft, die vor allem auf die Einführung des Euro zurückgeht. Der Euro ermöglichte es vielen Ländern, sich billig Geld zu leihen, das aber nicht in wirtschaftliche Investitionen geflossen ist, sondern zum Beispiel in steigende Löhne, die wiederum die Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig machten. Das Allheilmittel gegen diese Situation, nämlich die eigene Währung abzuwerten, steht diesen Ländern nicht zur Verfügung, denn sie haben keine eigene Währung mehr. Dazu kommt, dass sich die angeschlagenen Länder auf den Finanzmärkten nur schwer neues Kapital beschaffen können. Ihre prekäre Situation wird von den Märkten mit hohen Zinsen bestraft, die sie bezahlen müssen, um sich Geld zu leihen. Ein Teufelskreis. Welche Maßnahmen müssen also ergriffen werden, um die kriselnden Länder zu retten? Dazu müssten die reichen Euro-Länder den Angeschlagenen entgegenkommen, etwa indem sie ihre Löhne in moderatem Maß anheben, sodass sich die Konkurrenzsituation für die anderen Länder verbessert und die Nachfrage steigt. So könnten die angeschlagenen Länder aufgrund billigerer Exporte und teurerer Importe ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Die Europäische Zentralbank müsste außerdem der Panik auf den Märkten ein Ende setzen, indem sie sich bereit erklärt, unbegrenzt Anleihen von Euro-Ländern aufzukaufen. Um wieder wettbewerbsfähig werden zu können, müssen die angeschlagenen Länder zu den gleichen Konditionen an Geld kommen, wie die, denen es besser geht. Zusammenfassend kann man sagen, die europäische Krise lässt sich nur bewältigen, indem die angeschlagenen Staaten wieder wettbewerbsfähig gemacht werden. Das waren 10 Blinks zu Vergesst die Krise. Die Kurzfassung in 2 Sätzen. Sparmaßnahmen sind in Krisenzeiten keine Lösung, denn reduzierte Ausgaben schaden der Wettbewerbsfähigkeit, was die Probleme weiter verschärft. Stattdessen sollte der Staat Geld in die Wirtschaft spülen, um diese anzukurbeln.